Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen und gut aussehenden Co-Hosts Simon und Tim. Ja, nach einer längeren Pause steigen wir heute mal wieder mit einem klassischen Themenbereich von uns ein, nämlich dem Training. Und heute soll es mal um das Hybrid-Training gehen. Das ist etwas, was in den letzten Jahren guten Aufwind bekommen hat. Ich würde sogar sagen, ein kleiner Social-Media-Hype ist da drum entstanden, was ja immer erstmal mit Vorsicht zu genießen ist. Aber es hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Es gibt ja auch Sportarten, seien sie jetzt beliebt oder nicht, die sich ein bisschen dem Ganzen verschrieben haben. Ganz bekannt ist natürlich CrossFit. Jetzt nach langer Zeit auch im Aufwind ist HYROX, das jetzt in vielen Fitnessstudios angekommen ist und begeisterte Anhänger gefunden hat. Generell kann man sagen, dass diese Kombination von Ausdauer- und Krafttraining immer wieder zu Diskussionen geführt hat und auch teilweise ein bisschen in Misskredit geraten ist durch Studien, die heute noch herangezogen werden, die aber eventuell etwas veraltet sind. Insgesamt wäre meine Einstiegsfrage, wie handhabt ihr das so? Seid ihr dem Cardio-Training treu oder sagt ihr, alles über 5 Wiederholungen ist schon Cardio?
Ja, so krass gehe ich jetzt tatsächlich nicht mit ins Gericht mit dem Cardio. Allerdings hatte ich jetzt nie so unfassbare Berührungspunkte mit Cardio. Nicht, weil ich es jetzt nie gemocht habe. Ich glaube, einer meiner größten Probleme, die ich mit Cardio habe, ist, dass die wahrscheinlich am beliebteste Art und Weise kardiovaskulären Trainings das Jogging ist und ich dort nie reingefunden habe aufgrund von mangelnder Technik, was dazu führt, dass wenn ich das durchgeführt habe, ich nur nicht an demselben Tag trainieren konnte, sondern auch 1-2 Tage später Schwierigkeiten hatte, zumindest Beine zu trainieren, weil beispielsweise die Gelenke der unteren Glieder ziemlich mitgenommen waren und das hat mich so ein bisschen davon abgehalten. Allerdings habe ich sehr, sehr viel Freude an intensivem Cardio-Training, an Hit-Training, irgendwelche Bike-Sprints oder einfach so Sprints. Das ist mein Ding. Ich glaube, das ist das Näheste, wie man an Krafttraining kommt, aber trotzdem noch Cardio machen kann, würde ich mal jetzt dazu behaupten. Insgesamt sind die Geschichten, wo es mit relativ viel Milchsäure um sich geht, an sich tendenziell das, was mir am meisten Spaß bringt. Allerdings hätte ich tatsächlich auch in letzter Zeit häufig darüber nachgedacht, okay, wie könnte ich das ein bisschen jetzt mehr und stärker in meine Routine integrieren? Ansonsten halt irgendwie Fahrrad fahren, ins Gym, zurück vom Gym. Ich glaube, das war so das höchste der Gefühle, was ich so an routinemäßigen Cardio-Einheiten zumindest gefahren habe.
Ja, mir geht's da tatsächlich sehr ähnlich. Also den Zugang zum Joggen, den habe ich auch noch nie so richtig gefunden. Als Jugendlicher war ich immer ziemlich übergewichtig und da macht's dann auch einfach gar keinen Spaß, weil es halt echt viel, viel mehr anstrengend ist als alle anderen Cardioarten. Vor allem Schwimmen hat mir da immer viel mehr Spaß gemacht, weil man da halt auch das eigene Gewicht nicht merkt. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass ich in einer ähnlichen Situation bin wie du, Simon, dass es halt so ist, dass ich nicht die grundlegende Technik dafür habe und an dem Punkt stehe, wo ich dann, okay, weiß, ich müsste jetzt echt hart arbeiten, um mir das anzueignen und das würde wahrscheinlich auch Monate dauern. Und so wie es jetzt ist, wenn ich es machen würde, dann erstens ist es sehr, sehr anstrengend für die Menge an Kalorien, die ich tatsächlich verbrennen würde und zweitens habe ich halt einfach Schwierigkeiten mit dem Beintraining und auch Probleme in den Sprunggelenken und den Knien, was halt Schmerzen angeht, wenn ich das mache. Und so bleibt mir eigentlich immer das Fahrradfahren nur über. Das war eigentlich immer das, was ich gemacht habe. Die letzten Jahre habe ich eigentlich hauptsächlich Sprints gemacht, also wirklich Belastung von maximal 60 Sekunden. Und nicht wirklich viel Ausdauersport an sich auf dem Fahrrad, weil es mein einziges Transportmittel ist. Und ich dadurch natürlich sehr, sehr viele Kilometer halt im Straßenverkehr fahre. Und im Straßenverkehr, ja, ich meine, das kennt ihr alle, da fährt man halt kein Cardio-Fahrrad, weil man muss halt auf voll viele Sachen aufpassen. Dann kommt eine Ampel, dann muss man da warten, dann ist hier eine Vorfahrt und da. Und da kann man halt nicht rücksichtslos fahren, weil das einfach viel zu gefährlich ist. Und so eine richtige Fahrradtour zu machen, wo man dann sagt, okay, ich gehe jetzt auf den Rennradweg oder so und gönne mir dann auch mal einige Kilometer, wo es gut ausgebaut ist und ich meine Ruhe habe. Das war dann auch nie so mein Ding, weil ich einfach sowieso jede Woche viel Fahrradkilometer gesammelt habe. Also ich denke mal so 100 Kilometer pro Woche war jetzt nicht unüblich. Einfach nur durch den Straßenverkehr. Und dann hat sich das klassische Cardio-Training in der Hinsicht in den letzten Jahren eigentlich ja komplett aus meinem Leben verabschiedet. Und jetzt, ihr seht es vielleicht, die Länge und Zuschauer wissen es, jetzt bin ich wieder mal umgezogen, wieder mal ein Lebenssituationswechsel und jetzt auch in der Situation mit Home Gym, wo ich natürlich dann nicht mit dem Fahrrad vorher ins Gym fahre im Straßenverkehr, sondern jetzt ein Standfahrrad zu Hause habe, auf dem ich halt biken kann zum Warmmachen. Und da mache ich doch gerne meine 20 Minuten jeden Tag vorm Sport. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Und ich merke auch jetzt in den drei Wochen, die ich das jetzt so durchziehe, dass das echt, also der Mensch ist einfach echt besser anpassungsfähig in Cardio als im Kraftbereich. Also wie viel Fortschritte ich jetzt in den paar Tagen gemacht habe, das kann man echt mit dem Kraftsport gar nicht vergleichen. Und das ist schon auch cool irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl, dass es mir insgesamt einfach es ist einfach eine stimmigere Sache, wenn ich anstatt mit dem Fahrrad ins Gym, dann Training und dann mit dem Fahrrad wieder zurück, wenn ich dann einfach diese 20 Minuten oder 25, die ich halt brauche für den Hin- und Zurückverkehr, dass ich die halt einfach nehme, jetzt an Anfang klatsche, eine kontinuierliche Einheit fahre, wo ich auch nie bremsen muss, nie lenken muss, auf gar nichts achten muss, weil es halt einfach steht. Das taugt mir schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin mal gespannt, was Tom uns heute alles noch erzählt über die Vorteile von Cardio. Aber ich muss sagen, ich habe auch jetzt für mich schon einen ganz grundlegenden Spaßfaktor dabei entdeckt, so das zu machen. Und das ist auch irgendwie komplementär zu meinem Training ganz, ganz gut, wie ich finde.
Ja, eigentlich ziemlich spannend. Also ihr habt so den klassischen würde ich sagen, Bodybuilding bzw. Fitnessweg zum Cardio gemacht. Und beide seid ihr zum selben Schluss gekommen, dass Fahrradfahren wohl das alltagstauglichste ist, was man so gut integrieren kann. Beziehungsweise du, Simon, du bist ja sowieso jemand, der einfach nur gerne seine Laktatschwelle ballert und so mehr in die Richtung High Intensity oder sogar High Intensity Intervalltraining geht. Klar, das ist auch nicht frei von kardiovaskulärem Training, aber es ist schon sehr, sehr spezifisch. Also selbst wenn man wirklich im Ausdauersport mal seinen Tag hat, wo man Intervalle ballert, ist das immer noch deutlich weniger intensiv, als wenn man wirklich Sprintintervalle ballert. Also sagen wir so, auf 100 Meter erreicht man ganz andere Geschwindigkeiten, als wenn man jetzt auf 400 Meter oder auf einen Kilometer geht oder sogar auf deutlich längere Distanzen, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie so 4 Minuten Intervalle oder ich mache mehrere Kilometer Wechselläufe. Ich habe selber meinen Einstieg auch ziemlich spät erst so ins richtige Ausdauertraining gefunden und auch nur deswegen, weil ich gemerkt habe, dass, ähnlich wie Tim, dass da Potenzial ist, was ich ungenutzt gelassen habe in der ganzen Zeit, wo ich mehr oder weniger mich auf den Kraftsport fokussiert habe. Und es macht einfach Spaß nach langjährigem Krafttraining, wo man halt doch sehr stagniert und merkt, okay, Leistungsfortschritte, die sind halt nicht mehr so spürbar wie in der Anfangsphase, auch wenn sie immer noch da sind, ist klar, ja, es geht immer irgendwie bergauf, solange man noch nicht die 45 überschritten hat. Aber beim Ausdauertraining hat man halt noch viel Potenzial, was man ausloten kann. Und tatsächlich habe ich Spaß am Laufen gefunden als erstes. Ich habe ähnliche Anfangserfahrungen gemacht, wie du sie beschrieben hast, Simon. Also man verlässt die ersten Laufeinheiten mit Schmerzen und die wollen auch nicht so ganz weggehen. Und dann macht man aber den tatsächlich klassischen Weg, würde ich sagen. Man geht das erste Mal in so einen Laufshop und macht dann eine Analyse und lässt sich da die richtigen Schuhe verschreiben, wie beim Arztbesuch so. Und dann fängt es auch schon an, dass man da wieder rein investiert und endlos viel Kohle für ausgibt. Aber das hat tatsächlich seinen Sinn und Zweck. Und ich muss auch sagen, seitdem ich mich mit Lauftechnik auseinandergesetzt habe und auch mit dem richtigen Schuhwerk ausgestattet bin, kommt es einfach nicht mehr dazu. Also man überwindet diesen anfänglichen Schmerz dann doch relativ schnell und kann schmerzfrei und mit viel Spaß laufen gehen. Und der Vorteil am Laufen ist natürlich, es ist sehr zeiteffizient. Also wenn ich jetzt meine Cardio-Einheiten auf dem Fahrrad machen müsste, und Tim hat es ja schon gesagt, also man kann da easy über 100 Kilometer in der Woche sammeln. Gerade wenn man wirklich ambitioniert ist und dann auch noch längere Strecken fährt, dann sind so 50 bis 100 Kilometer an einem Tag drin. Das läppert sich sehr schnell, aber das braucht entsprechend viel Zeit, die man dafür locker haben muss und die man da rein investieren muss. Während so ein Lauftraining halt auch mal ganz gut in einer halben Stunde absolvierbar ist und man da auch Fortschritte erzielen kann. Also die meisten Lauftrainingspläne, die kommen nur mit einer einzigen tatsächlich langen Laufeinheit in der Woche raus. Das ist der klassische Long Run am Sonntag. Und die restlichen Einheiten, die sind im Bereich von maximal 1,5 Stunden, also sehr, sehr vergleichbar mit dem Zeitaufwand, den man für eine Kraftsporteinheit im naturalen Bereich so aufwenden muss. Aber warum ist das Ganze jetzt interessant? Es ist nicht nur interessant, weil Cardiotraining durchaus wichtig ist, um langfristig gesund zu sein. Die Zuschauer unter euch, die schon länger dabei sind, werden sich erinnern, Longevity war mal bei uns ein Thema, das wir öfter mal behandelt haben. Es ist auch so, dass man viele Benefits draus ziehen kann und dass wir gerade im Kraftsport irgendwie zu Unrecht da sehr stiefmütterlich drauf schauen. Es gab mal eine Zeit lang die vorherrschende Meinung, dass Cardiotraining Kraftzuwächse mindert und auch generell die muskulären Zuwächse mindert, was damit begründet wurde, dass Cardiotraining generell den AMPK-Hormonweg triggert. Das ist ein kataboler Hormonweg, während Kraftsport dafür bekannt ist, dass es mTOR anregt, also einen anabolen Hormonweg. Und diese beiden Signalwege sich sozusagen gegenseitig canceln. Wenn man jetzt also intensive Ausdauereinheiten betreibt, dann ist man grundsätzlich eher katabol. Und katabol will niemand sein, der Krafttraining betreibt. Wir wollen alle immer dauerhaft anabol sein. Allerdings sprechen wir hier von einer Studie, die sehr, sehr lange zurückliegt. Die ist in den 1980er Jahren rausgekommen. Das ist die sogenannte Hickson-Studie. Und die aktuelleren Studienlage, vor allem Meta-Analysen, die relativieren diese Annahme, dass diese beiden molekularen Signalwege dann tatsächlich diese inhibierende Wirkung haben. Man spricht hier von einem Interferenzeffekt. Während die neueren Studien deutlich mehr auf den Kontext der Trainingseinheiten eingehen, sowie das Trainingsvolumen, aber auch das Trainingstiming. Und das ist ganz entscheidend. Also wenn wir diese beiden Trainingseinheiten gesondert voneinander betrachten und wir die jetzt nicht unbedingt zur selben Zeit versuchen auszuführen, weil natürlich ist klar, wenn wir extrem intensives Ausdauertraining machen und uns davon auch erhoffen, besser zu werden darin und dann aber in der gleichen Einheit auch unser Krafttraining machen, dann wird das beides sich irgendwie gegenseitig negativ beeinflussen. Entweder das Ausdauertraining leidet, weil wir uns zu sehr aufs Krafttraining fokussieren und uns zurückhalten, weil wir sagen, hey, wir müssen ja noch schwer liften danach. Oder das Krafttraining leidet, weil wir uns zu sehr verausgaben, die Carbspeicher leer ballern zum Beispiel vorher oder grundsätzlich einfach erschöpft ins Training reinstarten. Gerade wenn wir danach ein Beintraining machen wollen, ist, denke ich mal, jedem klar, dass es nicht so die smarte Idee ist. Wenn wir jetzt aber diese beiden Einheiten voneinander zeitlich trennen, dann haben wir überhaupt nicht die Probleme des Interferenzeffekts, weil die molekularen Signalwege natürlich nicht über 24 Stunden aktiv sind, sondern in der Regel im immediären Bereich um das Training herum aktiv sind und da auch diese Anpassungsprozesse triggern, die dann später durch andere Wege abgelöst werden. Das ist wie der Wechsel aus Sympathikus und Parasympathikus, der mehrfach am Tag stattfindet. Es ist ja auch nicht so, dass wir ständig in einem der beiden Modi festsitzen und es da dann quasi nur dieses One-Way-Ticket gibt.
Das wäre auch ziemlich ineffizient vom Körper, oder, wenn das so wäre. Also dann hätten wir wahrscheinlich als Spezies nicht überlebt, wenn wir so aufgestellt gewesen wären. Aber ich muss auch sagen, also einer der wesentlichen Punkte, der mich auch jetzt noch daran hindert, explizit Cardio zu trainieren, ist, wie du sagst, dass man es halt trennen muss, zeitlich. Und dann ist halt die Frage, okay, werde ich zweimal am Tag Sport machen? Da ist die Antwort definitiv nein. Vielleicht sieht es bei euch anders aus. Bei mir ist die Antwort ganz klar nein, werde ich nicht tun. So, dann ist die Frage, wie viele Sporteinheiten mache ich pro Woche? Da ist die Antwort bei mir auch ganz exakt 5. Ja, keine mehr und keine weniger, weil ich mache das vor der Arbeit. So. Also ich habe 5 Einheiten pro Woche, die ich Sport mache. Und jetzt ist die Frage, okay, wie viel brauche ich dafür fürs Krafttraining? Und die Antwort ist, um anständig Krafttraining zu machen, brauche ich 6 Einheiten die Woche. Ich habe also nur 5 Slots, also habe ich schon mal ein Problem. Und das heißt, Cardio wird keinen separaten Trainingstag bekommen, sondern Cardio muss halt irgendwie davor noch untergebracht werden und leidet dann halt darunter, dass ich mich beim Aufwärmen natürlich nicht so sehr verausgabe, dass ich jetzt da den Homegym-Boden vollkotze.
Den Vorteil, den ich bei Cardio sehe, und das ist ja vielleicht was Geringes, ist, und das ist vielleicht irgendwie was vollkommen Offensichtliches, aber ich glaube, die Implikationen dessen sind für viele Leute gar nicht so bewusst, und zwar ist, dass man das tendenziell draußen macht. Klar, Stationary Bikes und so weiter, aber ich glaube, das ist ein Punkt, den viele Leute tatsächlich gar nicht so wahrnehmen. Also ich würde tendenziell eher weniger, also zumindest beim Laufen würde ich es halt nicht irgendwie drinnen machen wollen. Wenn ich da aufs Laufband gehe, dann das finde ich tatsächlich ziemlich dämlich. Da würde ich lieber rausgehen. Aber ich glaube, da hast du sehr, sehr viele Vorteile. Und auch Tom, du und ich hatten damals mal drüber gesprochen, was denn, und also ich bin ein Liebhaber von Wald und wohne hier auch direkt am Wald und bin häufig dementsprechend drin. Beispielsweise auch, was es für andere Vorteile außerhalb des kardiovaskulären Systems hat. Wenn ich dann eben beispielsweise mich auf Grund bewege, der jetzt halt nicht ganz gerade ist oder flach ist, ne, wie ich es jetzt halt beispielsweise auf einer Straße habe, auch hier einfach Koordinationsgeschichten. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, hey, das ist ein Punkt, der vielleicht für viele Leute dann auch irgendwie reinkommt und dann nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade, Tim, gesagt hast, eben, ne, wie kriege ich jetzt halt hier irgendwie eine Einheit rein? Und ich gehe beispielsweise sehr, sehr gerne, also ich versuche es eigentlich zumindest einmal am Tag irgendwie rauszugehen für Spazieren, und das liebe ich. Ja, ich arbeite halt irgendwie nebenbei, ich höre mir irgendwas an, ich lasse mir irgendwelche Texte vorlesen, die ich sonst irgendwie halt auf der Arbeit irgendwie lesen würde, oder beantworte irgendwelche Sachen. Also solches Zeugs kann man jetzt sagen, sollte ich nicht machen, okay, ja, irgendwo ist der zeitlimitierende Aspekt halt mit drin. Aber ich glaube, hier irgendwie gewisse Sachen zu kombinieren, hilft halt einem schon. Ja, und wenn ich sagen kann, hey, ich kann damit irgendwie meine Zeit draußen verbringen, ja, kann ein bisschen auf den Horizont gucken, an die ganzen schizoiden Health Hacks da draußen, Horizon Gazing, ja, ist so ein Ding. All solche Sachen, die sich halt, glaube ich, mit Cardio, sage ich mal, an irgendwie Ancestral Health mäßigen Hacks verbinden lassen können. Und das finde ich tatsächlich einer der Vorteile, die ich natürlich, wie ihr vorhin schon gehört habt, nie und nimmer ausgenutzt habe. Aber an sich könnte mich sowas beispielsweise in der Zukunft dazu überzeugen. Ja, also wenn ich jetzt halt mal beispielsweise eine Arbeit habe, die mich ein bisschen flexibler mir meine Sachen einteilen lässt, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich das gerne mal machen würde. Ich muss aber mal gucken, auch das von der Energie passt. Und dann noch ein letzter Punkt eben. Ich glaube, das ist so eine kleine Tautologie von uns zu sagen, ja, wir müssen es irgendwie relativieren auf den zeitlichen Kontext, je nachdem, wie wir es trennen. Also ich glaube, das war den zugrunde liegenden Studiendesignern auch irgendwo bewusst, dass sie das kombinieren lässt. Das kommt halt einfach nur eben auf den zeitlichen Abstand an. Aber halt eben, und ich glaube, das ist vielleicht eine der interessanteren Fragen, wie muss das denn eben aussehen? Wie stark ist dieser zeitliche Abstand oder wie groß? Ich bin ein großer Fan, halt eben sehr, sehr umsetzbare Geschichten irgendwie auch versuchen weiterzugeben. Und ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Insights hast, sagen so, hey, geben ABC, es ist am besten, wenn du hier irgendwie so und so viele Stunden zwischen den jeweiligen Einheiten Zeit lässt.
Es gibt natürlich so ein paar klassische Herangehensweisen, wie man das strukturiert aufbauen kann. Und in der Regel ist es so, dass die meisten das Cardio-Training an den Anfang des Tages legen, weil das sich anbietet für beispielsweise Nüchternläufe. Da kann man dann mehrere Effekte gleichzeitig ausnutzen. Man kann seinen Metabolismus direkt noch mit stimulieren, wenn man auf nüchternen Magen läuft. Dann werden die Reserven des Körpers als erstes genutzt. Das sind ziemlich große Speicher, also viele unterschätzen, wie groß die zum Beispiel Glykogenspeicher des Körpers sind. Alleine in der Leber sind das, glaube ich, gut 100 Gramm Glykogen, die erstmal verstoffwechselt werden müssen, bevor der Körper anfängt, auf Muskelglykogen zurückzugreifen. Das muss dann auch erstmal weg. Und dann erst sind zum Beispiel Körperfett interessant. Und Proteine kommen wirklich sehr, sehr weit hinten. Viele haben ja immer Angst, dass Cardio-Training gleich immer irgendwie Muskelmasse verbrennt. Das ist sehr weit hergeholt. Es gibt so ein Standardwerk, Kraft, Sport und Leistungsernährung, irgendwie so, von Dr. Christian Löffelholz, glaube ich. Das ist so ein Standardwerk für Bodybuilding-Diäten. Darin gibt es eine sehr, sehr gute Grafik, die zeigt, welche Metaboliten über die Trainingsdauer so relevant werden. Und Protein spielt dabei nie eine relevante Rolle. Spoiler an der Stelle. Und Protein wird in der Regel auch erst so ab 4 Stunden plus verstoffwechselt vom Körper. Das heißt, man muss erstmal 4 Stunden Cardio machen, damit man in diesen Bereich reinkommt. Viel Spaß dabei. Das ist schon eine Hausnummer. Da ist man schon tendenziell eher so bei einer Marathondistanz dabei. Und selbst dann macht es nur einen geringen Prozentsatz aus, der sich dadurch ausgleichen lässt, dass man zum Beispiel BCAAs beim Training zuführt, weil diese Branched-Chained Amino Acids, Leucin, Isoleucin und Valin, als allererstes für die Gluconeogenese vom Körper genutzt werden. Wenn also bereits Aminosäuren in der Blutbahn vorhanden sind, dann wird der Körper auch nicht auf körpereigenes Protein zurückgreifen für die Gluconeogenese. Also hier schon mal so ein einfacher Lifehack, um sich diese Angst zu nehmen, dass man durch intensive und lange Ausdauereinheiten irgendwie die Muskulatur des Körpers verbrennt. Das ist wirklich was, was schon sehr esoterisch fast ist, dass man daran glaubt. Wenn wir jetzt morgens unser Cardio-Training mit dem Lüchternlauf abhaken, kann es durchaus sein, dass je nachdem, wie intensiv das ist, auch wenn wir dann erst am Abend, nachdem die Arbeit des Tages getan ist, ins Krafttraining gehen, immer noch ein bisschen erschöpft sind von der morgendlichen Einheit. Das heißt, es ist, finde ich persönlich, so eine Präferenzfrage, bei welcher Einheit möchte ich frischer sein? Die sollte ich am besten priorisieren und vorziehen. Oder ich kombiniere eine entspannte Cardio-Einheit, das heißt irgendwie ein Zone-2-Lauf, wo ich wirklich in einer niedrigen Herzfrequenz laufe, maximal Puls 130 ist so ein Richtwert für Zone 2, mit meiner intensiveren Krafteinheit und meine intensiven Cardioeinheiten, zum Beispiel Intervallläufe, die kombiniere ich dann mit einem Tag, an dem ich nicht so all out gehen muss. Also zum Beispiel würde sich so ein klassischer Schulter-Arme-Tag dafür anbieten. Man sagt, okay, das wuppe ich, egal was vorher war, noch ganz gut weg, weil es auch einfach ein Fun-Faktor ist. Schultern und Arme trainieren ist immer geil, es geht immer. Also wie gesagt, da muss man dann halt intelligent timen und sich fragen, wo liegen meine Prioritäten, vor allem was lässt sich gut kombinieren.
Ich glaube, es wäre nochmal interessant, wenn wir hier auf die verschiedenen Zonen eingehen würden. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Zone 2 Training, wie viele Zonen gibt es denn? Ich habe irgendwas von 3 gehört, aber vor kurzem habe ich auch von mehr als 3 gehört. Deswegen, ich war ein bisschen verwirrt, hatte keine Zeit nachzugucken. Deswegen benutze ich doch jetzt einfach mal das gute alte Tom-Lexikon und frage mal nach, wie das denn so aussieht und was es denn da mit auf sich hat.
Die Frage ist also, gibt es mehr Zonen als Geschlechter?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, über 100 Zonen gibt es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall mehr als 2 Zonen. So viel sei gesagt. Es gibt 5 relevante Zonen für das Ausdauertraining, wobei Zone 5 immer ziemlich an der Obergrenze ist. Da sprechen wir von, wir gehen all out, wir sind im Maximalpuls. Manchmal wird das auch noch weiter unterteilt und dann gibt es mehr Zonen, aber in der Regel arbeitet man mit 5 Herzfrequenzzonen. Zone 1 ist quasi Ruhepuls. Zone 2 ist ein sehr moderater Trainingspuls. Das heißt, das ist dieses klassische, wir können uns beim Joggen unterhalten. Das wäre so das, was man immer so an die Hand bekommt. Hey, du sollst so schnell laufen, dass du dich noch locker über den kompletten Lauf mit jemandem unterhalten können solltest. Dann Zone 3 ist schon ein bisschen intensiver. Zone 4 ist dann schon eigentlich das, was, also die Zielfrequenz für intensive Laufeinheiten. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, PR zu laufen, dann würden wir so Zone 3, Zone 4 anpeilen. Und Zone 5 ist dann wirklich, wenn wir so ein gutes altes Simon-Training ballern, da gehen wir all out, da gehen wir an die Grenze, da wird die Laktatschwelle nach hinten versetzt. Und genau, das wäre so diese Abstufung. Das Ganze wird eigentlich individuell festgelegt. Also es gibt zwar Richtwerte, so wie ich das vorhin gesagt habe mit dem 130er-Puls. Allerdings kann das sich sehr stark individuell unterscheiden und man rechnet das immer vom persönlichen Maximalpuls runter. Das heißt, man macht in der Regel sowas wie einen extremen Hügelsprint. Man sucht sich eine sehr, sehr steile Strecke aus und dann fetzt man die All-Out hoch, sodass man im Endeffekt am Ende umfällt und kotzen muss. Natürlich, mit Vorsicht zu genießen, Leute, macht das nicht einfach so. Aber da legt man fest, was ist mein Maximalpuls? Und von dem teilt man dann seine persönlichen Herzfrequenzzonen ein und kann dann sagen, okay, das ist tatsächlich meine Zone 2. Da sollte ich mich befinden, wenn ich versuche, meine Ausdauer Basis aufzubauen. Und das ist auch was viele Leute missverstehen. Beim Training ist es in der Regel so, dass wir kaum Trainingseinheiten einplanen, in denen wir sehr niedrigschwellig trainieren, sage ich mal. Also es gibt Blockperiodisierung, da haben wir sowas, da haben wir so eine Deload-Woche zum Beispiel, in der wir wirklich sehr, sehr niedrig trainieren und dem Körper Zeit für die Superkompensation zu geben, ohne gleichzeitig unser Technikgefühl zu verlieren. Allerdings ist das im Cardio-Training so, dass wir quasi 70% der Zeit Deload-Training machen. Das heißt, wir machen 70% der Zeit Zone 2 Trainings und nur 30% der Zeit machen wir tatsächlich intensive Laufeinheiten, in denen wir über Zone 2 trainieren. Und das ist auch was viele Anfänger falsch machen, wenn sie sich mit Ausdauersport beschäftigen. Man denkt oft, es wäre normal, dass man jedes Mal extrem all out geht, einen hohen Puls beim Training hat und am besten noch versucht, jedes Mal einen Lauf-PR aufzustellen. Das ist gar nicht so zielführend, wie man meinen sollte. Am Anfang erzielt man damit vielleicht noch Erfolge, aber man läuft auch sehr schnell in ein Plateau rein, während ja die eigentlichen Anpassungseffekte vom Cardio-Training eigentlich durch sehr niedrigschwellige Reize schon passieren. Das ist das, was viele nicht verstehen. Wir setzen hier keinen Muskelwachstumsreiz, also nicht primär, sondern wir setzen einen Reiz für den Körper, der zum Beispiel enzymatische Prozesse anstößt. Ich möchte jetzt mal auf einen exemplarischen Prozess eingehen. Ich kann gerne später noch ein paar andere mit reinbringen, aber jetzt nur mal, um das verständlicher zu machen. Es gibt den Prozess der Kapillarisierung, der nennt sich auch Angioneogenese. Da werden neue Blutgefäße in der Muskulatur angelegt. Und diesen Prozess, der wird am besten ausgelöst, wenn wir langfristige Reize setzen. Das heißt, wenn wir so eine schöne Ausdauereinheit, einen klassischen Sonntags-Longrun machen, das heißt, wir laufen über 90 Minuten am Stück oder fahren entsprechend lange Fahrrad oder schwimmen ist viel intensiver, macht lieber Lauftraining, ist viel besser, dann lernt der Körper, die Muskulatur mehr mit feinen Blutgefäßen zu durchziehen. Das heißt, wir verbessern insgesamt die Sauerstoffaufnahme der Muskulatur, die Versorgung mit Glucose und Aminosäuren sowie anderen Nährstoffen und können effektiver Nährstoffe ins Gewebe transportieren, aber auch Stoffwechselabfälle wie Laktat besser aus dem Gewebe abführen. Und das ist, wenn man jetzt den Übertrag schafft, etwas, wo wir synergistische Effekte zum Krafttraining finden können. Nämlich durch die bessere Durchblutung der Muskulatur können wir die Pausenzeiten im Krafttraining deutlich verkürzen, sparen wir an der Stelle wieder Zeit. die wir dann für noch mehr Cardio-Training benutzen können. Wir können aber auch bessere Hypertrophie-Reize setzen, weil wir halt eben höhere Nährstoffverfügbarkeit im Muskel haben und damit auch bessere Gains für den Muskel erreichen können. Was auch durch Studien gut belegt ist, also dass bereits nach 6 Wochen Cardio-Training die Kapillardichte in den Typ 1 und Typ 2a-Fasern, das heißt Typ 1 sind die Ausdauerfasern, die langsam zuckenden Muskelfasern, Typ 2a sind aber die sehr schnell zuckenden, die für Maximalkraft zuständig sind, signifikant erhöht wurden und wir damit halt auch eine Leistungsverbesserung im Krafttraining erreichen können.
Weil wir gerade noch, bevor du jetzt bei den Blutgefäßen warst, waren wir noch beim Thema Puls und Zonen und so, ne? Und was ich mich jetzt frage ist, das ist vielleicht auch so ein schizoider Health-Aspekt, aber trotzdem frage ich mich das. Ich habe immer so die Vorstellung, es ist gut für mich, wenn ich einen richtig niedrigen Ruhepuls habe und auch eine richtig hohe Blutdruckamplitude, also dass der Unterschied zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck sehr, sehr groß ist. Da habe ich immer das Gefühl, dass das gut ist für mich. Jetzt frage ich mich, wie muss ich jetzt Cardio und Krafttraining kombinieren und machen, damit ich das hinbekomme. Ich glaube, ich habe verhältnismäßig eh schon relativ niedrigen Ruhepuls, aber weniger ist immer gut.
Also um den Ruhepuls effektiv zu senken, müssen wir vor allem ausdauernder werden. Das heißt, wir müssen es schaffen, über deutlich längere Zeit einen moderaten Puls aufrechtzuerhalten. Ich denke mal, dass dein niedriger Ruhepuls wird maßgeblich aus deiner langjährigen Fahrerzeit stammen. Und tatsächlich ist ein niedriger Ruhepuls sehr gut. Das heißt, wir haben einen starken Herzmuskel, der wenig Schläge braucht, um den gesamten Körper mit Blut zu versorgen. Das heißt auch, dass wir die Blutversorgung im Körper sehr effizient ablaufen lassen können. Was nicht gegeben ist, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie einen extrem hohen Blutdruck haben, das heißt verengte Blutgefäße oder verkalkte im Ernstfall sogar.
Aber ist das ein hoher Blutdruck mit beiden Zahlen oder was ist jetzt hoher Blutdruck? Bei mir ist es zum Beispiel so, die größere Zahl, die ist größer als beim Normal. Also normal ist ja definiert 120, 80. Ne? Und bei mir ist es eher so 130, 60.
Also tatsächlich ist es so, dass der Druck, der vom Herz weggeht, ist derjenige, der größer sein sollte, weil da wird Druck aufgebaut und der andere ist der niedrige, da wird ja durch Venenrückstau das Blut dann quasi passiv zurückgeführt. Aber so ganz genau, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für tatsächlich, für solche Health Advices. Grundsätzlich ist es einfach nur so, dass wenn unser Herz grundsätzlich immer oft schlagen muss, heißt es, es ist relativ schwach und bringt nicht die entsprechende Leistung und der Herzmuskel könnte etwas mehr Training vertragen, offensichtlich.
Ich denke da immer an so ein Fliegenherz. Kennt ihr das?
Ja.
Nee. Also Fliegen haben ja keinen Kreislauf von Blut, sondern die haben einfach alle Organe irgendwie da so in der Mitte, so irgendwie da so platziert. Und das Herz ist einfach so, das squirtet dann ab und zu mal so ein bisschen Nährstoffjuice da so über den ganzen Organbuddel, der da ist, so drüber. Und so, da denke ich immer dran. Wenn du sagst schwaches Herz, denke ich an so ein Fliegenherz. Das ist da so wie so eine Ketchupflasche.
Ich sehe schon, Tim möchte die extremen Winterschlaf-Herzfrequenz erreichen, irgendwie, was weiß ich, zweimal pro Minute.
Also ich bin mittlerweile so im wachen Zustand bei einem Ruhepuls von so 41, 40, 42, so der Bereich. Und ich frage mich halt, ob es noch drin ist mit dem minimalstmöglichen Aufwand in die 30er zu kommen.
Ja, also dein Endziel ist eben sozusagen nicht mehr Schläge pro Minute, sondern Minuten pro Schläge pro Schlag.
Minuten pro Schläge, genau. Ja, also ich kenne das nur von den Tour de France-Fahrern, als die angefangen haben, EPO zu stoffen. Da haben die am Anfang ja nicht gewusst, wie viel sie dosieren müssen und da waren die dann im Ruhepulsbereich so von 19. Dauerhaft ist es ja so, wenn du unter 30 fällst, hast du schon schwere Gesundheitsschäden und wenn du zu lange unter 20 bist, dann stirbst du. Und dann mussten die halt nachts immer alle paar Stunden wieder aufstehen und eine halbe Stunde aufs Bike gehen, damit sie halt nicht krepieren, weil das Herz zu lang so. Also das ist schon, da muss es ja irgendwo einen Sweet Spot geben, weil da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, dass ich da nachts 5-mal aufstehen muss. Also 1-2-mal ist okay, wenn ich eh aufs Klo muss, aber dann will ich auch keine Bike-Einheit noch reinstürzen. Also da habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja, das ist immer
bei diese lustigen Heimergometer, die man sich so unterm Stuhl stellen kann.
Aber dann hättest du zumindest das Problem gelöst, dass du keine Zeit für Cardio mehr hast. Dann machst du halt einfach, während du schläfst.
Shitsuit Health Hack an der Stelle. Kauft euch so ein Ding und stellt euch das vors Klo. Ihr spart euch 2 Sachen. Ihr braucht keinen Klohocker mehr. Und ihr könnt Cardio machen.
Ja, ich meine, je nachdem, wie die Stuhlkonsistenz ist, ist es auch ohne dieses Ding Cardio. Ja, aber das ist wahrscheinlich eher pathologisch. Wie sieht denn... Wie sieht denn so eine Progression aus? Also ich stelle mir das ja vor, dass ähnlich wie beim Krafttraining kann ich entweder mehr Wiederholungen machen, also mehr Distanz oder im Prinzip Zeit challengen oder halt Intensität challengen im Sinne von Geschwindigkeit. Wie sieht das
aus? Also welches Körperteil wächst, wenn man besser wird im Cardio?
Alle.
Also alle Körperteile wachsen.
Alle oder?
Alle,
auch die relevanten.
Endlich kriege ich größere Ohren.
Ja. Yes.
Ist das nicht so, dass die automatisch wachsen, wenn man älter wird?
Ist das nicht so ein Ding?
Ja, also vor allem die Haare halt, aber.
Ich glaube, das ist so ein Ding, weil es ja Bindegewebe ist und keine Knochenknoppe. Also es ist ja Knorpelgewebe. Und ich glaube, es geht einfach das Bindegewebe flöten irgendwann, beziehungsweise die Kraft. Und dementsprechend wirken sie aber nur größer, was mehr Gravitation, die sie nach unten zieht, als Wachstum.
Also gleiche Menge an Ohr, aber halt labbriger.
Ja, geringere Dichte, stellst du dir so vor.
Gleiches Gewicht, geringere Dichte. Mhm.
Geringere Dichte, also Katabol.
Aber wie challenged man dann jetzt? Wie macht man hier eine Progression?
Genau. Also in der Regel ist ja das Hauptziel der meisten erstmal irgendwelche Distanzen, die sie im Kopf haben. So, oh, ich würde es gern schaffen, irgendwie 5 Kilometer zu laufen. Das ist meistens so der Anfang für die Einsteiger. Und dann kommt man ziemlich schnell dazu. Man guckt, oh, was sind so normale Laufdistanzen? Dann, oh, vielleicht laufe ich mal 10 Kilometer. Dann ist man ziemlich schnell schon beim Halbmarathon dabei und dann beim Marathon. Und alles über Marathon ist ja dann schon ein Ultralauf. Und na klar, es gibt Leute, die dann auf diesen wirklich extremen Distanzen so hängen bleiben und immer weiterlaufen wollen. Und das ist ein Ansatz, der ist auch legitim. Kennen wir vom Kraftsport. Es gibt nur einen Weg, immer weiter nach oben. Und immer das nächste Gewicht wird gejagt. Und genauso ist es beim Distanzlauf auch. Weil man sagen muss, dass es wird sehr schnell ein sehr anderer Sport. Also so 5 Kilometer, 10 Kilometer, vielleicht auch 15 Kilometer sind auch sehr gut miteinander vergleichbar. Halbmarathon ist dann schon so ein bisschen was anderes. Wenn man extrem gut ist, dann kann das wieder ein bisschen sich angleichen. Aber beim Marathon zum Beispiel sprechen wir von einem komplett anderen Sport auf einmal. Das hat nichts mehr miteinander zu tun. Man läuft komplett andere Technik. Man läuft auch ein ganz anderes Tempo, außer man ist dann wieder im extrem Spitzenbereich und sprintet das Ding quasi durch, aber ich meine, für den Durchschnittsathleten sprechen wir hier von ganz, ganz anderem Training. Und da kommt es, finde ich, wie beim Krafttraining auch, ein bisschen drauf an, was trifft den eigenen Geschmack so am meisten. Also man kann durchaus auch Mittelstrecke laufen, das heißt, wir befinden uns im Bereich von so 1 Kilometer zum Beispiel. Da kann man dann sehr gezielt drauf trainieren, da immer besser und immer schneller zu werden. Und da geht es dann wirklich nur noch ums Pacing, effizienter darin zu werden. Und da ist dann, würde ich sagen, der Übungskatalog auch recht fest. Man macht Steigerungsläufe, man macht Intervalle und man macht ab und zu mal PR-Versuche, so wie im Gym, auch wenn man irgendwie Kniebeuge trainiert oder Bankdrücken oder ähnliches. Dann gibt es natürlich so die das so ein gutes Mittelmaß haben wollen, die sagen, hey, ich will ab und zu mal einen Halbmarathon oder auch einen Marathon laufen, aber so im normalen Training will ich halt einfach nur meine Zeiten verbessern. Da befinden wir uns in diesem weiten Feld von 5 bis 42,5 Kilometer. Und da kann man sich dann sehr, sehr breit gefächert austoben. Wobei man sagen muss, die Grundlage ist immer, Basis-Cardio macht immer schneller. Das heißt, mit einem Zone-2-Training verbessern wir uns in der Regel auf so gut wie alle Distanzen und werden grundsätzlich angepasster an Ausdauertraining. Wenn es aber darum geht, wirklich Pace zu trainieren, das heißt, wie lange, wie viele Minuten brauchen wir auf einen Kilometer, dann sind wir meistens im Bereich, wo wir sagen, hey, wir haben eine Vorstellung, wie schnell wollen wir auf eine bestimmte Distanz werden, und da kann man dann sehr gezielt hin trainieren. Also zum Beispiel ist ein gutes Laufziel ist es zu sagen, ich will eine Pace von unter 4 Minuten auf 5 Kilometer erreichen. Das ist so ein gutes Ziel, wo man sagt, hey, das ist vergleichbar mit den ersten Mal, weiß ich nicht, 120 oder 140 Kilo Bankdrücken im Training.
4 Minuten für 5 Kilometer?
Nein, 4er Pace, also 20 Minuten. Unter 20 Minuten.
Okay. Hier habe ich schon gedacht.
Also ich meine, Tom, ganz ehrlich, 140 Bankdrücken ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ja, betrifft, glaube ich, weniger Leute als 20 Minuten für 5 Kilometer.
20 Minuten für 5 Kilometer ist schon, also die Durchschnittsfinisher-Zeiten weltweit sind so in der Regel über 30 Minuten für 5 Kilometer.
Ja. Ja, aber ich meine, was ist so der Durchschnitt beim Bankdrücken?
Wahrscheinlich nicht.
50 Kilo? Also 140 Bankdrücken ist schon echt gut.
Ja, so. Das stimmt.
Finde ich schon echt ziemlich gut, muss ich sagen. Wenn du jetzt kein Profisportler bist, ist es schon echt gut.
Kommt, finde ich, sehr stark aufs Körpergewicht drauf an.
Okay, ja, wenn du mehr wiegst als die Hantel, dann ist es nie gut.
Also ich sag mal, also wenn man jetzt irgendwie so mit 90 Kilo unterwegs ist und dann sind 140 Kilo jetzt nicht mehr so die krass beeindruckende Leistung, sondern ich finde halt so, also dann ist es schon eher so eine normale Leistung.
Gut, ich meine, jetzt ist wieder die Frage, was gucken wir uns für Populationen an? Da reden wir halt von Leuten, die jeden Tag ins Gym gehen und konsequent trainieren, oder reden wir halt einfach von random irgendwelchen Menschen?
Auch ein wichtiger Faktor, wenn wir jetzt diesen Leistungsaspekt mal beleuchten wollen. Also klar ist, man wird nur ein Spitzenathlet, das heißt Top 5%, wenn man sich fokussiert.
Ja.
Wenn wir, also dann heißt es zwar, okay, wir können neben unserem Cardio-Training noch ein bisschen Kraftsport machen, aber halt vielleicht 1 bis maximal 2-mal die Woche. Mehr ist nicht drin. Und dann sind wir ein guter Ausdauerathlet. Oder wir sind ein sehr, sehr guter Kraftathlet, machen aber maximal 2 moderate Ausdauereinheiten die Woche oder 3. Mehr ist nicht drin. Also das ist halt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Aber um so in den, ich sag mal, Top 10% unterwegs zu sein, kann man auf jeden Fall beides betreiben und kann auch in beiden Bereichen ziemlich gut werden. Also es gibt inzwischen auch schon gute Beispiele von Athleten, die das unter Beweis gestellt haben, dass das durchaus möglich ist. Klar ist da wieder die Diskussion, wie sind die da hingekommen, wie haben die das erreicht, sind die da tatsächlich auf der hellen Seite der Macht hingekommen oder haben die ein bisschen nachgeholfen? Aber
warte, ich mein, was ist die helle? Ich bin mir gar nicht, also.
Die helle ist alles, wo noch kein Trend dabei war. Nee, das hilft ja gar nicht beim Cardio-Training.
Du hast aber nur nicht die richtige Menge Trend benutzt, ja.
Hilft nicht beim Cardio-Training, einfach vorher zum Inder zu gehen und dann versuchen, während dem Rennen den Durchfall drin zu behalten. Das muss doch helfen, oder?
Auf jeden Fall. Ich also glaub, der Sprint zum nächsten Klohäuschen, der schaltet dann noch.
Das ist eine Distanz zum nächsten Klo. Wie nennt man das? Welche Zone ist das?
Zone 6, glaube ich. Das ist so, da schaltest du nochmal ganz neue Reserven deines Körpers frei.
Ja. Nee, aber ich finde es einfach aus dem Aspekt interessant. Und ich glaube, das ist auch dieses Lustige, ist irgendwo jedem bewusst, so, ja, an sich für, und du hast jetzt halt eben beispielsweise die Top-Athleten angesprochen oder die Top 10%. Und ich würde es mal behaupten, dass es das Ziel der wenigsten. Also es ist tatsächlich jetzt auch nicht mein Ziel. Ja? Also ich gehe eigentlich rein, weil es mir einfach einen Ausgleich zu meinem Alltag bietet und mir tatsächlich einfach Spaß macht. So, das ist der Grund, wieso ich trainieren gehe. Und jetzt halt eben auch irgendwie Kraftsport als das Mittel meiner Wahl eben genommen habe. Aber jetzt auch aus einem, wir haben es vorhin schon angesprochen, Longevity-Aspekt, sehe ich halt schon, du kommst nicht tatsächlich nur mit einem der beiden aus. Und ich glaube, das ist auch irgendwo so das Interessante, gerade wenn wir uns in älteren Populationen umgucken, sieht man ja, wie unfassbar wichtig es ist, dass sie einen nicht vernachlässigbaren Anteil an Kraftsport tatsächlich auch mit in ihren Alltag integrieren, einfach eben um die Knochendichte aufrechtzuerhalten und den Muskelschwund so gering wie möglich zu halten, je nachdem halt auch einfach im Alter mit dem Altern des Körpers. Und da gibt es ja auch schon Ansätze zu sagen, ja, je höher eben mein Muskelvolumen war, bevor ich eben angefangen habe, stark zu altern, beziehungsweise eben in die Altersgruppen gekommen bin, in denen es dann eben relevant ist, wo ich jetzt halt nicht mehr die großen Zuwächse machen würde in meiner Kraft und meinem Muskelvolumen und Muskelmasse, dass eben der ausschlaggebende Faktor ist, für je nachdem, na, wie es mir dann im Alter geht. Aber eben auf der anderen Seite darf man halt auch, glaube ich, eben nicht dieses Cardio vernachlässigen. Und ich glaube, das ist eben dieser urheimliche Fluch des Lifters, zu sagen, so, ja, ich weiß, dass wichtig ist, ne, ich fange demnächst an, irgendwie sowas, zumindest geht es mir eigentlich die ganze Zeit so. Ich weiß eigentlich, dass es super wichtig ist und dass es definitiv auch Vorteile für mich haben wird. Beispielsweise jetzt halt nicht nur im Sport. Ich kann mir vorstellen, dass da gibt es auch einiges an Studien zu, die mir jetzt allerdings nicht im Detail bekannt sind, dass es die halt auch im Alltag beispielsweise in deiner Produktivität, in deiner Denkleistung eben hilft, wenn du irgendwie schützungsweise einfach besser durchblutet bist, all diese Geschichten. Dementsprechend sehe ich hier auch einfach viele Vorteile außerhalb des Fitnessstudios und gerade eben auch für Leute, die sagen, ich habe jetzt halt keine Ambition, der Top 5% Athlet zu werden und vergib's mir, Tom, aber das ist einfach nur meine aktuelle Zielsetzung. Finde ich das tatsächlich auch einfach ein Werkzeug, was man in seinem Werkzeugkasten sich auch einfach mal anschauen kann. Und da kann man, glaube ich, auch ein bisschen drum experimentieren, einfach zu sagen, hey, jetzt habe ich hier ein Budget an Einheiten, was ich fahren kann. Jetzt schaue ich mal, okay, wechsle ich mal eins rüber von Krafttraining zu Cardio und dann schaue ich eben, was macht das mit mir? Na, muss ich auch mal tracken, wie sind meine die Stats, die mir halt relevant sind, beispielsweise Gewicht, Körperfettanteil, Gewichte, die ich im Studio heben kann, also solche Sachen.
Das finde ich eine ganz gute Überleitung. Ich möchte nämlich noch auf ein paar relevante Synergien eingehen, die auftreten können, wenn wir jetzt eben nicht nur uns auf einen Bereich fokussieren, sondern eben für den Benefit dessen, dass wir sagen, wir betreiben das zum einen als Ausgleich und als Tool für unseren Alltag, aber auch mit diesem langfristigen Hintergrund, hey, wir wollen langfristig in einem gesunden Körper leben und so lange wie möglich unser Leben genießen können, weil ansonsten können wir es auch früh enden lassen, wenn wir später einfach nur noch leiden im Endeffekt. Sorry, dass das jetzt ein bisschen zynisch ausgeartet ist, aber mal einen positiven Ausblick daraus, was es dann noch so für synergistische Effekte gibt, ist auf der einen Seite natürlich das Mitochondrienwachstum, sollte jedem klar sein. Im Kraftsport meistens überbewertet. Man denkt, boah, durch Krafttraining werden krass viele Mitochondrien produziert, ist gar nicht so. Also da ist auch wieder diese Reizsetzung, die wir aus dem klassischen Ausdauertraining generieren können, deutlich effizienter, um die Zahl der Mitochondrien in den Zellen zu erhöhen. Was sich nicht nur auf die Leistungen im Ausdauertraining auswirkt, sondern halt eben auch relevante Effekte auf die Regeneration und den generellen Energiestoffwechsel hat. Also wir verbessern dadurch sozusagen unsere metabolische Flexibilität des Körpers. Das zeigt sich mal wieder darin, dass wir weniger Laktatakkumulation während dem Training haben. Effizienterer Energiestoffwechsel heißt auch weniger Metaboliten fallen an, die uns daran hindern, zum Beispiel den nächsten Satz zu beginnen, können schneller durchs Krafttraining durch oder effizienter zumindest durchs Krafttraining durchgehen, sind schneller wieder betriebsbereit sozusagen. Aber wir haben eben auch eine effizientere Energieversorgung bei längeren Trainingseinheiten oder auch bei Einheiten wie zum Beispiel dem klassischen Supersatztraining. Manche Leute mögen es, manche hassen es, aber ich finde, Supersatztraining ist immer noch eine relevante Form von intensivem Krafttraining. Und man hat natürlich auch eine bessere Erholung nach dem Training. Und zwar spreche ich jetzt hier von der immediären Erholung. Das heißt, wenn wir wieder in das Tagesgeschäft sozusagen einsteigen, was ja oftmals auch ein Problem sein kann, wenn ich mich beim Training komplett verausgabt habe, danach wieder Konzentration und Kapazität für andere Dinge zu haben. Das ist etwas, was wir uns halt eben auch durch Cardio-Training wieder freischalten können, sozusagen ein Skill, den wir uns wieder zurückholen können, dass wir sagen, hey, wir sind auch nach einem intensiven Training schnell wieder betriebsbereit, können wieder uns auf Probleme fokussieren, die jetzt nichts mit Sport zu tun haben, und wir hängen nicht so in den Seilen, wie man es manchmal auch kennt. Und das ist halt eben was, was man vor allem zum einen durch VO2-Max-Training schafft, oftmals halt Intervallläufe, aber auch durch Zone-2-Training, ist also wieder so eine Anpassung, die halt eben in verschiedenen Trainingsbereichen stattfinden kann. Weiterer Aspekt, Tim hat es ja jetzt vorhin schon zum Thema gemacht, ist eben die Anpassung des kardiovaskulären Systems, das heißt ein leistungsfähigeres Herz. Wir haben eine erhöhte Schlagvolumenleistung, die dann in eine geringere Ruheherzfrequenz mündet. Das heißt, unser Herz wird besser da drin, effizient Blut durch den Körper zu pumpen. Und da haben wir auch wieder eine geringere Gesamtbelastung, weil das Herz ist auch nur ein mechanischer Part unseres Körpers, der vor allem durch langfristige Belastungsprozesse irgendwann mal den Geist aufgibt. Und das ist was, was wir möglichst herauszögern wollen, weil Herz-Kreislauf-Krankheiten sind immer noch der Nummer 1 Killer in westlichen Gesellschaften. Das heißt, wenn wir uns überlegen, woran sterben wir am wahrscheinlichsten? Wahrscheinlich durch Herzversagen. Und das ist jetzt was, was man nicht unbedingt will. Ein Herzinfarkt ist jetzt nichts Schönes. Das ist, kann in extreme Komplikationen münden, weil wir jetzt dann doch in einem System leben, wo man reanimiert werden kann, wo man dann noch eine Zeit lang weitermachen kann. Viele Menschen machen mehrere Herzversagen durch in ihrem Leben. Und das ist wirklich was, was man niemandem wünscht. Das heißt, man kann hier präventiv tätig sein. Man kann durch das Absenken der Ruheherzfrequenz dafür sorgen, dass das Herz geschont ist, dass wir im Alter langfristig gesund sind und die Wahrscheinlichkeit von Herzkrankheiten eben deutlich gesenkt wird. Wir haben aber auch eine bessere Belastungstoleranz, was gerade im Krafttraining interessant ist, wenn wir mit komplexen Übungen arbeiten, die einen hohen Druck auf den Körper erzeugen. Man kennt es von Kniebeugen, aber auch vom Kreuzheben. Da wird der Körper unter Extremstress gesetzt und auch da sind wir einfach dann viel besser angepasst, auf diesen hohen Belastungsdruck, den die Übungen auf unseren Körper haben, zu reagieren und zum Beispiel das zentrale Nervensystem zu schonen, dadurch, dass wir halt eben nicht so eine hohe Reizleistung verarbeiten müssen. Auch da ist es halt wieder, dass wir zwischen Trainingseinheiten selbst eine bessere Erholung erzielen können. Wenn unser Herz effizienter pumpt, wird der Gesamtkörper besser mit Blut und Nährstoffen versorgt. Ähnlich schon wie bei der Kapillarisierung schaffen wir hier halt Verhältnisse, die dafür sorgen, dass wir uns schneller erholen. Das heißt, wir sind tendenziell, gerade bei Tim ist es ja so, du hast 5 Trainingseinheiten, die aber ohne Pausentage auskommen, weil sie eben auf 5 Arbeitstage gestaffelt sind. Das heißt,
und jede Trainingseinheit ist auch maximal 50 Minuten, weil mehr Zeit habe ich nicht.
Aber wir wollen halt an diesen 5 Tagen möglichst fresh sein und alles geben können, weil wir halt eben nur diese 5 Tage haben. Und bei vielen Menschen mag das ja ähnlich sein, dass die sagen, hey, ich kann es mir nicht erlauben, irgendwie großartig Pausetage zwischen einzubauen, weil dann geht mir die Zeit aus. Und da kann es halt eben sehr hilfreich sein, wenn ich sage, hey, geil, ich werde tendenziell eher erholter sein, wenn ich halt mein kardiovaskuläres System mit anpasse. Dann gibt es noch einen kleinen Nebeneffekt, auf den ich eingehen will, und das ist die Produktion von roten Blutkörperchen, die stimuliert wird durch Cardiotraining. Das heißt, wir haben im Schnitt bei einem Menschen, der Ausdauertraining betreibt, im Vergleich zu jemandem, der keins betreibt, 2 Liter mehr Blut im Gesamtorganismus. Das macht sehr, sehr viel aus, mehr als man denken würde. Und auch das hat wieder weitreichende Effekte, zum Beispiel auf die Regeneration des Organismus.
Auch die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Verletzungen und Unfällen, oder? Du blutest ja langsamer aus, also das ist ja eigentlich voll der Lifehack gegen Unfälle. Einfach mehr Blut haben. So, oh, er hat 5 Liter Blut verloren, der muss doch tot sein. Nein, er hat nämlich 15 Liter Blut.
Habe ich das dann aber auch richtig verstanden? Also angenommen, wir haben jetzt mehr Mitochondrien, eben durch unser Training. Weil das ist ja beispielsweise so ein Ding, was man sagt, du verbrennst jetzt halt nicht nur beispielsweise Kalorien während des Trainings, sondern du verbrennst halt eben auch im Ruhezustand einfach mehr, weil du eine höhere Masse instand halten musst. Und würde ich dann einfach sagen können, hey, ich habe jetzt mehr Mitochondrien, dementsprechend ist auch einfach mein Ruheumsatz an Kalorien höher und wird es beispielsweise einfacher machen, A, mehr zu essen, wenn es mein Bedürfnis ist, oder B, einfach eine einfache Zeit haben, meine Körperkomposition so zu halten, wie ich sie eigentlich gerne haben würde.
Hätte ich jetzt auf jeden Fall mal so interpretiert. Also ich denke schon, dass das so ist. Und es macht ja auch Sinn. Ich meine, wir kommen immer wieder auf unsere alte Faustregel zurück. Der Körper ist halt einfach nicht dumm. Und der ist halt über so viele Iterationen der Evolution durchgegangen, dass das System insgesamt einfach ganz gut funktioniert. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Ansatz ist, zu sagen, hey, wir haben, wie Tom es vorhin gesagt hat, Typ 1 und Typ 2 Fasern. Und irgendwie scheint es dann auch sinnvoll zu sein, beide Fasertypen mal in gewisser Weise in Anspruch zu nehmen. Und da wir ja sowieso das lange Leben und auch gesund lange Leben viel besser finden, als Mr. Olympia zu gewinnen oder 1000 Kilometer Läufe irgendwie zu meistern, glaube ich, kommen wir da in eine ganz gute Mischzone rein. Und ich bin auch recht zuversichtlich, dass ich mit meinen 5 Workouts 45 Minuten, dass ich da eigentlich gut mit klarkomme. Also das mal als positiver Ausblick. Wann ich dann tatsächlich an Herzversagen sterbe, denke ich, werden wir im Podcast live mitverfolgen. Und welche Episode das dann sein wird, das werden wir rausfinden. Vermutlich liegt diese Episode noch sehr, sehr weit in der Zukunft.
Hoffentlich.
Und offensichtlich werde ich ja auch als letzter von uns dreien sterben, weil ich ja auch über 15 Jahre jünger bin als ihr.
Mindestens, ja. Also, du bist ja nicht mal im letzten Jahrtausend geboren. Also,
yes.
Auf jeden Fall, vielen lieben Dank euch beide und vor allem Tom für den Deep Dive ins Cardio und beziehungsweise in die Hybrid-Trainingsgeschichten. Ich glaube eben genau die Verbindung der jeweiligen Faktoren im Kraftsport und Cardio ist, glaube ich, das Spannende. Und ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Ich bin jetzt aktuell motiviert, das zu tun. Ich weiß nicht, wie es morgen früh aussehen wird. Aktuell ist es ziemlich warm. Ein Spaß. Aber ich hab auf jeden Fall Bock, das irgendwann mal anzugehen, zumindest mir hier mal eine Location zu finden, wo ich das ganz gut machen kann. Wir haben ganz viele Themen vielleicht noch gar nicht angesprochen, wie ist es mit Geländelauf, weil ich glaube, wenn ich dann noch irgendwie Steigung mit challenge, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, da können wir gerne in Zukunft noch was zu machen, wenn ihr denn, liebe Zuhörer, da noch irgendwas zu hören wollt.
Und natürlich macht immer dann auch einen Instagram-Account, in dem ihr das alles detailliert postet und euch da Futter gibt, ne?
Simons Runner Live. Ich sehe es schon. Vielleicht in einem anderen Live.
Nicht mal da.
Ja.
Wir sagen trotzdem Danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, für diejenigen von euch, die sich das auf YouTube gönnen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vermutlich ist die nächste Pause kürzer als die letzte.
Hoffentlich.
Ja.
Macht's gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.